Mein Wunsch ist oder mein Traum ist, dass man zunehmend lernt, wir sind eine Gesellschaft und wir haben ganz viele Unterschiede und jeder kann so sein, wie er will und so sprechen, wie er will, so aussehen, wie er will und an das glauben, was er möchte oder nicht glauben. Aber dass wir ein Gefühl dafür bekommen, aber wir sind ja eine Gesellschaft. Wir sind Nachbarn, wir sind Freunde, wir sind aufeinander angewiesen als Menschen. Wir sollten mehr miteinander zu tun haben. Das ist so meine Wunschvorstellung. Weil ich glaube, das braucht es einfach, um auch später mal, um sich auch nicht einsam zu fühlen. Also um jemanden zu haben, auf den man sich auch mal verlassen kann, wenn man jemanden braucht. Da ist es einfach gut, wenn Menschen brauchen Menschen. So.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag,
Hallo.
mein Name ist und bleibt bis auf Weiteres voraussichtlich Sven Häusler und ihr seid hier goldrichtig, egal was ihr sucht. Dies ist die zweite Folge zum Thema Einsamkeit und Migration. Und ich kann es spüren, dass ihr darauf brennt, dass es endlich losgeht. Ich verstehe das. Ihr habt unentwegt auf Reload geklickt. Und ihr glaubt nicht, wer mir gegenüber sitzt. Sie wurde 1975 in Berlin-Neukölln geboren und ist auch dort aufgewachsen. Ihre Familie stammt aus einem ostanatolischen Bergdorf in der Türkei. In den 1960er Jahren kamen ihre Eltern als sogenannte Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Sie studierte Erziehungs- und Literaturwissenschaften in Berlin. Nach dem Studium arbeitete sie in einem Modellprojekt zur Gewalt- und Kriminalprävention im Neuköllner Rollbergviertel und einem Mädchentreff für Jugendliche aus türkischen und arabischen Familien. Heute ist sie freie Autorin und Fernsehjournalistin. Ihre Arbeiten fokussieren sich auf die Themen Migration, Integration und die Herausforderung von jugendlichen Migrationsgeschichte in Deutschland. Sie ist Mitgründerin des seit 2015 existierenden Muslimischen Forums Deutschland. Seit August 2020 ist sie Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln und Autorin, habe ich schon gesagt, ist sie auch von Büchern. Arab Boy, eine Jugend in Deutschland oder das kurze Leben des Rashid A, alias Flucht oder die gefährliche Reise in ein neues Leben und das Mädchen und der Gotteskrieger. Und damit herzlich willkommen, Güna Balci.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du hier bist an diesem herrlichen, sonnigen Tag. Wir haben eine Rubrik, mit der wir immer einsteigen, und die heißt Highlight der Woche. Hast du ein Erlebnis in der vergangenen Woche gehabt? Du darfst auch schummeln, es kann auch 8 Tage her sein, ein Erlebnis, das dich begleitet hat?
Ja. Wir haben den Zuspruch bekommen für eine Kinodokumentarfilmförderung und das war ein absolutes Highlight der letzten 10 Tage.
Voll cool, das glaube ich. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Projekt, was dich die nächsten ein, 2 Jahre beschäftigen wird, oder?
Also das hat uns tatsächlich nebenbei schon die letzten Jahre beschäftigt und wird uns jetzt auch weiterhin beschäftigen, ganz klar. Ja, also wir sind ein Team von Leuten, die da mit sehr viel Herzblut sich reinschmeißen. Ja.
Schön. Und so dein Gesicht verrät mir, dass du dich darauf freust.
Da freue ich mich riesig drauf. Das ist ja immer so, dass man eigentlich schon ausgelastet ist, wenn man irgendwie einen vollen Job hat. Aber manche Leute machen dann eben noch mal Arbeit zum Hobby und das ist bei mir irgendwie so. Deshalb freue ich mich darauf, so wie andere sich auf einen langen Sommerurlaub freuen, freue ich mich darauf, ab und zu mal wieder drehen zu können.
Ja, schön. Kann ich als Filmemacher extrem nachvollziehen, die Freude darüber. Mein Highlight war in der Sonne sitzen. Ganz unspektakulär, aber wir hatten ja jetzt so eine Regenphase, aber davor hatten wir so 2 sehr sonnige Tage und die Energie der Sonne und da einfach zu sitzen. Ich bin sehr, sehr gut im Rumsitzen, muss ich sagen.
Also rumsitzen ist eigentlich das Beste. Also kommt eigentlich gleich nach
Ja, stimmt, genau.
rumliegen. So. Und eigentlich so rumliegen und rumsitzen und dann noch Sonne zu haben und Ruhe zu haben, also Vogelgezwitscher und vielleicht mal ein Hund, der ab und zu vorbeikommt, ist eigentlich so das Beste.
Sehe ich auch so. Ich glaube, der Müßiggang wird unterschätzt. So. Oder zu sehr gleichgesetzt mit Faulheit manchmal. Ich sehe das gänzlich anders. Ich brauche das als Energiequelle.
Ja, das wird, also ja, wenn man es nicht hat, ist es auf jeden Fall immer etwas, was besonders wertvoll ist.
Ja. Stimmt, ja, das Fehlen von Dingen macht einen dann meistens bewusst, wie sehr es halt fehlt. Günther, ich habe vor ein paar Tagen drüber nachgedacht und frag dich jetzt, was fällt denn dir ein zum Begriff Heimat?
Heimat ist etwas, was mich eigentlich jeden Tag beschäftigt, habe ich festgestellt. Deshalb habe ich auch ein Buch geschrieben darüber, das im Herbst erscheinen wird, mit dem Titel Heimatland, weil ich das dringende Bedürfnis habe, anderen mitzuteilen, was für mich Heimat ist und was so kostbar ist daran. Und für mich ist es vor allem mein Aufwachsen, meine Kindheit und all die Menschen und Dinge, die mich geprägt haben und zu dem geformt haben, was ich heute bin als Mensch. Und das ist für mich das Neuköllner Rollbergviertel, ganz klar. Also das ist meine Jahre als Kind und Jugendliche mit meinen Freundinnen und Freunden in Neukölln im Rollbergviertel, mit meiner großen Sippe, sage ich immer, aus dem ostanatolischen Bergdorf, mit den Native People, die irgendwie nach und nach verschwinden, die mich aber auch geprägt haben, und mit der Neuköllner Berliner Eckkneipe, dem Brise-Eck. Es ist ein Mix aus so vielen Dingen, die in Berlin so kostbar sind, weil wirklich alles aufeinander prallt und manchmal ganz schöne Dinge dabei entstehen. Und das ist für mich Heimat.
Mhm. Ja, voll interessant, weil ich habe mir dann nämlich auch ein paar Begriffe aufgeschrieben und da ist auf jeden Fall jetzt schon eine große Deckung da. Also Familie und Freunde habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir Erinnerungen aufgeschrieben, weil das ist für mich irgendwie auch echt ein wichtiger Aspekt. Also wenn du sagst halt eben das Viertel, wo du aufgewachsen bist, dann hat das ja zu tun mit Erinnerungen und so. Und ich habe mir auch aufgeschrieben sowas wie Essen und Sprache.
Essen, Sprache, Gerüche, Erinnerungen sowieso. Erinnerung ist ja immer so das, wenn man dann so durch den Alltag latscht und dann in Gedanken an früher schwelgt, dann ist das immer diese Heimat, diese alte Heimat, die vergangene, die man dann so in Gedanken immer wieder durchläuft, während man die neue Heimat die ganze Zeit für sich neu wieder auch entdeckt. Aber das Bewusstsein dafür liegt für mich eigentlich immer in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich an Heimat denke, ist es immer, ach, früher und damals. Das ist ja so ein bisschen so diese Floskel damals, weißt du noch, wo alles so schön war oder auch nicht so schön. Aber das ist so, und damit verbunden dann auch, wie du gesagt hast, wirklich auch klar, also Gerichte und auch Farben und auch Gerüche, vor allem, wenn ich so denke an diesen modrigen Kellergeruch gemischt mit so türkische Bohnensuppe-Geruch. Das ist so das, was ich kenne von meinen runden Tanten, ja, früher, wo ich dann immer zu Besuch war. Das war so selbstverständlich. Das hat nach irgendwie in Butter gebratenen Zwiebeln gerochen und Altbau. Und das ist, wenn ich das heute rieche, dann ist das sofort so eine Zurückerinnerung an diese Zeit, an den Moment.
Ja.
Und das, ich liebe das total. Und natürlich, wenn man dann so wie ich überhaupt nie aus Berlin wegkommt, dann ist man halt auch ständig in der alten Heimat und in der neuen Heimat. So. Also man ist immer irgendwie, ich bin hier immer zu Hause. Das ist ein ganz schönes Gefühl eigentlich.
Ja, total. Geht mir auch so. Ja, Erinnerungen an Straßenecken, die natürlich jetzt gänzlich anders aussehen,
ja,
als sie dann in der Jugend aussahen. Stimmt, Gerüche kenne ich auch extrem gut. Es gibt einen bestimmten PVC-Geruch oder so, wo ich schlagartig als Kind in dem ersten Skateboardladen in Berlin mich wiederfinde, weil es da nach diesem Verpackungsmaterial gerochen hat.
Es ist so verrückt, ne?
Ja,
ja, und es wird viel zu wenig wahrgenommen und ich glaube, es wird auch viel zu wenig bedient, ja, noch. Also, es gibt ja mittlerweile auch, es gibt so ein Parfum. Ich nenne jetzt nicht welches, aber es ist eins, was tatsächlich damit spielt, mit der Erinnerung, weil es einen Stoff verarbeitet, der eigentlich aus Putzmitteln aus den 80ern stammt. So.
Wirklich?
Ja, und als ich das dann erfahren habe, was hat bei mir funktioniert? Ich habe das gerochen und dachte, oh, das riecht verdammt gut, was ist denn das? Ja, so. Ich kann es nicht definieren, es ist kein richtiger Parfumgeruch, es hat was Herbes, was Frisches. Bis ich mich dann reingelesen habe in die Materie und da hat sich einer was ganz Cleveres gedacht und hat einfach diesen Putzmittelduftstoff irgendwie zu einem Parfum verarbeitet.
Das ist echt clever.
Ja.
Irgendwann in ferner Zukunft werden wir so Parfum haben, wo Benzingeruch drin ist oder so.
Zum Beispiel, um sich daran zu erinnern, ja, wie das mal war damals, als die Autos noch gestunken haben.
Genau. Zwei Takter gibt's dann.
Überhaupt sind Autos tatsächlich auch, also ich kenne diesen Geruch von alten Autos, ne? Ich habe das als Kind scheinbar so abgespeichert, dass wenn ich heute in einen alten Mercedes einsteige mit geschlossenen Augen, kann ich dir sagen, das ist ein alter Mercedes so. Mhm. Weil der hat seinen eigenen alten Geruch. Oder wenn es ein alter Opel ist, da kann ich so ein bisschen unterscheiden oder meine ich, unterscheiden zu können. Und das ist auch, das ist schon verrückt mit den Gerüchen.
Ja, total. Was würdest du denn sagen, was haben all diese Dinge, diese Faktoren, was haben die wiederum mit Herkunft zu tun? Diese Brücke mal zurückzuschlagen.
Ja, also Herkunft ist erstmal, wenn man ein Kind ist, ist das irgendwie so ganz klar. Die Herkunft ist da, wo man gerade sitzt und das, was man gerade sieht und isst und trinkt und mit wem man gerade lebt. Und später stellt man dann aber fest, dass da viel mehr dahinter steckt. Und das hat gar nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass man eingewandert sein muss nach Deutschland, sondern einfach, weil man sich beschäftigt mit der Geschichte der eigenen Familie und wie sich das entwickelt hat. Und was man mal für Großeltern hatte, wenn man die nicht kennenlernen konnte, zum Beispiel, was bei mir der Fall war, ich habe meinen Großvater ein einziges Mal gesehen in Berlin und dann ist er auch schon gestorben, der kam zu Besuch aus dem Dorf meiner Eltern. Und ich glaube, das ist für jeden ähnlich, dass wenn man auch also eine sehr urdeutsche Geschichte hat, ohne jetzt Einwanderung aus der Türkei, dass man Herkunft irgendwann hinterfragt oder Fragen hat. Und für mich ist das so spannend geworden, weil ich wurde als Kind immer darauf hingewiesen, vor allem von Klassenkameraden, die aus der Türkei stammten, mich einzuordnen, in was ich denn sei. Ob ich türkisch sei, ob ich kurdisch sei, ob ich sunnitisch oder alevitisch sei. Und deutsch sein war völlig ausgeschlossen. Das fand ich irgendwie irre als Kind, weil ich habe das nicht verstanden, weil meine Muttersprache ist tatsächlich, also meine Ursprache, die in meinem Kopf verankert ist, wie ich träume, wie ich denke, womit ich mich voll identifiziere, ist halt Deutsch, ne? Und das war für viele voll fremd. Die haben das irgendwie nicht verstehen können, dass jemand, der so aussieht und so heißt wie ich, also vor allem meine, wie gesagt, türkischen Klassenkameraden, dass ich sage, ja, Deutsch, das ist so meine Sprache. Und da fing das an. Und ich wurde als Kind eigentlich genötigt, mich mit Herkunft auseinanderzusetzen und auch immer wieder in eine Situation gebracht, mich zu irgendwas zu bekennen oder gegen irgendwas zu bekennen, ja. Also der Spruch, ey, du bist ja wie eine Deutsche, war schon etwas, was auch meine Kindheit geprägt hat. Mhm. Ja. Und das Gute war aber, dass meine Eltern, die wirklich völlig anders als ich auch Heimat definieren, weil sie ihre Kindheit und ihre Prägung einfach ganz woanders erlebt haben als ich, unter ganz anderen Umständen, ganz klar gesagt haben. Und da frage ich mich bis heute, wie sie dieses Kunststück irgendwie für sich gemeistert haben im Kopf, loszulassen und deinem Kind zu sagen, pass mal auf, das war früher, wir sind jetzt hier, du sprichst Deutsch, das ist deine Sprache und das ist dein Land. So. Und die haben es mir halt einfach gemacht. Ne? Also das war nie so, dass sie gesagt haben, du musst dich aber jetzt daran erinnern, wo du herkommst. Und das ist jetzt aber viel wichtiger zu wissen, deine kulturelle Herkunft und auch unsere Muttersprache. Die haben einfach festgestellt, dass das hier nicht so funktioniert. Was aber auch ein bisschen schade ist im Nachhinein, weil die Muttersprache meiner Eltern eine ist, die total schön ist, die sehr alt ist, die sehr witzig ist, die viele Jahre nur mündlich überliefert wurde und die aus dem Altpersischen stammt und eine spannende Geschichte hat. Und ich habe sie jetzt aber, ich verstehe sie, ich kann sie aber nicht sprechen. Und für mich ist es, wie wenn ich jetzt nochmal eine Fremdsprache lernen wollen würde, sozusagen.
Wie ambivalent das ist, ne? Ja. Einerseits zu sagen, eigentlich haben sie dir damit ganz viel möglich gemacht, ja. So mit der Haltung. Und gleichzeitig ist es natürlich schade, weil dann auch vieles auf der Strecke bleibt und nicht dir mitgegeben wurde.
Ja, aber es ist auch so bezeichnend dafür zu erkennen, dass Dinge auf der Strecke bleiben, wenn man irgendwo anders ankommt. Ne? Mhm. Ich habe so irgendwann versucht, für mich klarzukriegen, ich habe mal als so 17-, 18-Jährige gedacht, ich muss jetzt Sasa lernen, das ist die Sprache meiner Eltern, weil ich finde das irgendwie wichtig. Wenn ich später mal Kinder habe, dann sollen die das doch auch mitkriegen. Ich spreche Türkisch, ich habe das so Türkisch hier auf der Straße gelernt mit Freunden und auch mit Familie natürlich. Also meine Eltern haben auch Türkisch gesprochen, Meine Mutter hat Türkisch am Fließband in Bayern gelernt. Also die ist gar nicht mit der türkischen Sprache eingewandert hier. Aber die sprechen alle Türkisch. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, Günnar, das ist auch ein bisschen künstliches Festhalten an Dingen, die nicht mehr existieren. Das heißt, es gibt so ein kollektives Bewusstsein für Herkunft und Kultur, wenn man aus einem Bergdorf aus Dersim kommt. Dann lebt man das auch, weil man ja noch diese Verbindungen hat und so aufgewachsen ist. Und wenn man dann aber in Berlin sitzt, wenn man dann hier als Kind auf die Welt kommt, dann kennt man das nur noch aus Erzählungen und das ist gar nicht mehr die eigene Geschichte. Es ist die erzählte Geschichte, die man mitnimmt, aber nicht die gelebte Geschichte tatsächlich oder nur in Teilen gelebte Geschichte. Und dann habe ich akzeptiert, dass Herkunft sich auch wandelt. Tatsächlich, dass es sich über Jahre und Jahrzehnte, dass daraus andere Dinge entstehen und dass man andere Dinge verliert dafür. Und ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm tatsächlich. Weil ich glaube, solange man die Freiheit hat, für sich zu entscheiden, ich will das jetzt aber doch lernen und ich will das jetzt aber doch nochmal kennen und dahin fahren, wo meine Großmutter herkommt und es erleben und was daraus machen, was auch immer, dann ist das ja eine große Freiheit, die man sich auch frei halten kann. Aber es ist nicht der Zwang, etwas lebenslänglich mit sich rumzuschleppen, was man gar nicht mehr so leben kann, weil die Umstände andere sind und die Menschen auch nicht mehr da sind. Ja.
Oh, das finde ich einen super schönen Ansatz, weil er so positiv ist. Also weil so diesen, also einen Bruch in Kauf zu nehmen und Dinge hinter sich zu lassen und aber dann in der Freiwilligkeit, in der Beschäftigung damit, was Positives zu sehen, finde ich einen super schönen Ansatz. Das ist gar nicht als Last, die man oder Dinge, die man sich erarbeiten muss oder so, sondern eine Lust daran zu empfinden, die Beschäftigung mit der Herkunftsgeschichte, finde ich eine sehr schöne Perspektive. Ich hatte nämlich dann in diesem Gedankengang, also was macht Heimat aus, hatte ich noch gedacht, okay, es ist vielleicht eine These, dass wenn sich möglichst viele dieser Faktoren, also Familie, Freunde, Erinnerung, Essen, Gerüche, je mehr sich von denen an dem Ort befinden, an dem man lebt, umso glücklicher ist man. Oder andersrum gesagt, je mehr davon woanders ist, umso unglücklicher ist man und so vielleicht auch einsamer fühlt man sich. Also wenn ich mir vorstelle, dass halt meine Großeltern noch leben würden, aber sie wären halt nicht im Land. Wie schade. So, wenn all die Erinnerungen und die Gerüche, die mich geprägt haben, wenn die woanders stattgefunden haben, dann fehlt mir das natürlich im Hier und Jetzt, was natürlich dann die direkt einwandernden Menschen betrifft, die zweite, dritte Generation dann nur noch überliefert. Aber stärkt das Potenzial der Einsamkeit, wenn es dann eine Zerrissenheit gibt?
Na klar, ich glaube, wenn man sich nicht zu Hause fühlen kann mit allem, was dazugehört, weil Menschen fehlen, weil Sprache fehlt, weil Dinge fehlen, weil Gerüche fehlen, dann ist natürlich auch der Grad der Einsamkeit ein anderer. Und also all das, was du gerade gesagt hast, das stimmt natürlich, dass eben all die Dinge, die einen ausmachen als Mensch, die einen glücklich stimmen, ja, also die Begegnungen, die Gerüche, die Erinnerungen, wenn das dich umgeben kann im Hier und Jetzt, dann hast du natürlich das Gefühl von zu Hause sein und von sicher sein. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, es ist ja illusorisch, weil das ja auch alles damit zusammenhängt, dass wir Abschied nehmen müssen. Also wir müssen uns verabschieden von unseren Großeltern, von unseren Eltern, von den alten Tanten. Die gerade jetzt in den letzten Monaten gab es bei uns in der Familie einige Beerdigungen, weil viele Menschen gestorben sind. Also erst vor einem Monat ein Onkel von mir, dann davor eine Tante und noch eine Tante. Und jedes Mal habe ich gemerkt, das ist für mich ein Verlust. Und gleichzeitig habe ich aber auch nicht mit diesen Menschen, die mir als Kind immer so vertraut waren, jetzt in den letzten Jahren extrem viel Zeit verbracht. Weil man sich auseinanderlebt, weil auch die Kinder irgendwann mal ausziehen und ihren eigenen Weg gehen. Und ich bin jetzt so auch immer mehr dabei, darüber nachzudenken, was das für mich eigentlich bedeutet, welche Entscheidung ich da auch getroffen habe. Weil ich bin aufgewachsen mit Menschen, die eben auch, deren Familien eingewandert sind und die auch so ein kollektivistisches Bewusstsein von Familie, Tradition und Herkunft und Zusammenhalt hatten, was man ihnen so ein bisschen mitgegeben hat in die Wiege. Und gleichzeitig sind sie aber aufgewachsen in dieser individualisierten, freien Berliner Gesellschaft. Mhm. Und dazwischen so seinen Weg zu finden, das ist halt für jeden eine eigene Herausforderung. Ich habe aramäische Freunde, ich habe Sinti-Freunde und auf alle trifft es zu. Also wir haben da alle was gemeinsam, wo klar ist, die Familie wünscht sich eigentlich so noch mehr Zusammenhalt. Gerade wenn die Leute älter werden und vereinsamen, dann kommt sehr oft der Vorwurf oder die Frage, wo bist du denn gewesen die ganze Zeit? Warum kommst du mich nicht besuchen? Ich habe dich so selten gesehen und so. Und ich hole dann die Familienalben raus und zeige meinen Kindern die Bilder von früher, um zu veranschaulichen, wie das Leben damals war, vor 20, 30, 40 Jahren, ja. Und dann gibt es da die großen Hochzeiten, wo alle noch dabei sind. Da gibt es irgendwie das große Picknick hier in der Hasenheide, wo Onkels, Tanten, Cousinen, wo alle zusammensitzen. Und das hat was total Schönes. Aber ich bin auch ehrlich zu mir. Es ist auch irgendwie immer, das Vergangene ist auch immer romantisch verklärt. Ja.
Klar,
so, auf jeden Fall. Weil man sagt dann immer, ah, oh, und da war die Tante von da und der Onkel kam von da und das war alles so schön und so toll. Und dann sage ich, nee, Leute, das war auch anstrengend. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es auch, es ist auf der einen Seite ein großes Gefühl von Sicherheit, aufgefangen zu sein. Da ist immer jemand da. Man ist nie alleine. Aber es kann auch anstrengend sein. Es gibt auch eine soziale Kontrolle, die man so nicht möchte oder Anpassungsdruck. Ja, weil klar, wenn dann eine große Gruppe da ist und dann muss sich jeder irgendwie einfügen, während wenn du frei über deine Freizeitgestaltung verfügen kannst, dann ist es eine völlig andere Geschichte, als wenn du immer wieder darauf zurückerinnert wirst, ja, aber dann musst du jetzt auch mal wieder an dem Part teilnehmen, weil das macht Familie aus und so. Und bis heute ist es ein Riesenthema bei uns zu Hause. Ich lehne zum Beispiel jede Art von zwanghafter Familienveranstaltung ab. So. Ich habe meinen Kindern beigebracht, Leute, ihr müsst mit niemandem Weihnachten feiern, wenn ihr darauf keine Lust habt, müsst ihr nicht Weihnachten feiern, könnt Sushi essen gehen. Und oder ja, wenn Oma sagt jetzt, ja, aber das ist doof, dann müsst ihr jetzt dahin mitkommen, dann sage ich, nee, müsst ihr nicht. Weil wenn du das nicht fühlst, dann ist es nicht echt. Mhm. Und so ist es halt mit sich verabschieden von Dingen, die einen umgeben haben, die eigentlich immer Sicherheit gegeben haben. Aber für mich ist das einfach zu sagen. Weil ich weiß nicht, wie es für mich wäre, wenn ich von heute auf morgen auswandern würde in ein Land, wo ich komplett erstmal entwurzelt wäre von all dem, was mich ausmacht. Mhm. Ja. Ich sehe das bei meiner Mutter, die ist jetzt schon ein paar Tage älter und ich habe das gesehen bei all den Tanten und Onkels, die in den letzten Jahren gestorben sind, die sind unglaublich vereinsamt. Und Migration bedeutet halt für diese Generation von Menschen auch, dass der Lebensabschnitt am Ende einer ist, den sie sich so nie gewünscht haben, ganz viele. So. Und das ist bitter und das ist sehr traurig. Und da merke ich, dass wir da tatsächlich wirklich als Gesellschaft viel zu wenig offen sind, ja, und viel zu wenig auch uns wirklich ernsthafte Gedanken machen oder gemacht haben, wie es eigentlich besser sein könnte.
Ja. Ja.
Und das gilt dann aber nicht nur für meine Mutter, sondern es gilt dann auch für ihre Nachbarin, die keine Einwanderungsgeschichte hat. Und ja. Aber trotzdem ist so dieses Leben am Ende ist halt Vereinsamung das große Thema für sehr, sehr viele.
Mhm. Ja. Es hat mehrere Layer, das wollte ich auch gerade sagen. Denn natürlich ist es die Vereinsamung im Alter ohnehin schon ein großer Faktor, wenn dann die Migrationsgeschichte noch dazu kommt, dann ist das ein weiterer Layer, der dazu kommt. Die ökonomischen Umstände spielen eine Rolle. Wir hatten eine Folge zu Einsamkeit und Armut. So und so schichten sich dann natürlich irgendwie auch die Faktoren übereinander und verstärken sich auch gegenseitig. Ich habe einen Begriff gelernt in dem Zusammenhang, was du beschrieben hast, nämlich Akkulturationsstress.
Was ist das?
Genau, die Definition ist Akkulturationsstress, steckt Kultur drin, ist die psychische Belastung, die mit dem Einleben in eine fremde Kultur verbunden ist. Er kann auftreten, wenn Menschen ihr Heimatland verlassen und in ein neues Land ziehen. Und der Psychiater Wieland Machleit hält den Stress nach erfolgter Migration für seelisch extrem belastend und massiv unterschätzt. Es komme durch die Migration zu einer Identitätskrise, die desto tiefgreifender sei, je fremder der Kulturraum ist. Leuchtet ein, genau was du beschrieben hast, was hinter sich zu lassen. Je ferner sich die Kulturen sind, umso größer ist natürlich die Herausforderung, diesen Bruch, der es ja auch ist, irgendwie zu vollziehen und damit umzugehen. Und ich hab noch was, nämlich im Sozialbericht 2024 von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die sagen, Menschen mit Migrationsgeschichte berichten in allen untersuchten Jahren 2013 bis 2021 deutlich häufiger von Einsamkeit als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern international. Und was auffällig ist, dass sich dieser Unterschied im Einsamkeitserleben zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte sich über die Jahre vergrößert hat. Also offenbar gelingt uns das als Gesellschaft immer weniger, diesen Gap irgendwie zu schließen. Und noch was sagt zu dem, die Bundeszentrale für politische Bildung, nämlich zu den Ursachen. Da sagen sie, als zentrale Ursachen wird in der Forschung vor allem ein im Durchschnitt niedrigerer sozioökonomischer Status sowie eine schlechtere gesundheitliche Verfassung genannt. So, und das ist das, was ich auch gerade so meinte mit diesen mehreren Layern. Bei Menschen mit Fluchtgeschichte ist es natürlich noch extremer, da sagen 14%, dass sie keine enge Beziehungsperson haben. Was mich besonders erschrocken hat, war wirklich diese Entwicklung. Also es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer. Jetzt bist du Integrationsbeauftragte. Ja. Was sind denn die Tools, was begegnet dir, wo du sagst, so, oh, da müssen wir ran, da läuft das schief oder wir brauchen mehr Begegnungen, wir brauchen mehr Austausch, wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Was ist deine Perspektive darauf?
Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich ist es immer so, dass Menschen Menschen brauchen und die Möglichkeit, ganz unkompliziert wahrgenommen zu werden und Gesprächspartner zu haben, in einer lockeren Art und Weise im Alltag Menschen zu begegnen, mit denen man einfach Zeit verbringt. Gerade dann, wenn man älter wird und die Möglichkeit hat, auch Zeit zu verbringen. Ja. Und das ist aber etwas, was man als Integrationsbeauftragte ganz klar sieht und erkennt, was man aber nicht beheben kann, weil es ein gesellschaftliches Ding ist, weil man nämlich diese Orte und Plätze schaffen muss. Und es kann nicht sein, dass das einfach nur interessengerichtete Vereine und Gruppen sind, sondern es geht wirklich um dieses Unkomplizierte. Und da bin ich wieder im Bergdorf meiner Eltern. Als ich da hingereist bin, als ich 30 war, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es völlig egal war, ob ich fremd war oder nicht. Ich war überall willkommen. Weil man nämlich in diesen Regionen, wo die Natur ziemlich hart ist und man einfach angewiesen ist darauf, dass man ein gutes Netzwerk hat an Menschen, dass man da einfach als Mensch eine Offenheit hat anderen Menschen gegenüber, weil man muss zusammenhalten, sonst konnte man früher die Winter da nicht überleben und auch so nicht überleben in so einer Region. Und das hat dazu geführt, dass es wirklich, wenn da Fremde gekommen sind, auch die konnten kein Wort Türkisch oder Sasa sprechen, dann wurde denen so der Teppich ausgerollt als Gäste. Und ich habe gemerkt, Mensch, es war völlig egal, wo ich hingekommen bin, die Leute quatschen einfach mit einem, die sind offen so, die sind neugierig, man sitzt dann zusammen. Und das hat man manchmal in Berlin ja auch. Berlin ist ja auch eine tolle Stadt. Also es begegnet einem hier ja auch. Und jeder von uns hat ja so sein kleines Dorf in Berlin sozusagen um sich rum gebaut über die Jahre, wenn man hier länger wohnt. Aber trotzdem ist es für Menschen, die eingewandert sind, nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil in dem Moment, wo die Großfamilie wegfällt, wo sich das alles auflöst, ist man viel stärker darauf angewiesen, dass das Umfeld, in dem man lebt, die Nachbarschaft, dass das einen so auffängt, dass man das erkennt. Und ich glaube, eine einfache Lösung wäre wirklich, so massiv wie nur möglich Begegnungsorte zu ermöglichen, die unkompliziert sind, die, um dieses schreckliche Wort zu bedienen, niedrigschwellig sind, die wirklich für jeden zugänglich und offen sind und die ob selbstverwaltet oder gemanagt, aber Orte, ja. Also ich habe jetzt letztens mich unterhalten mit jemandem über die Kneipenkultur in Frankreich. Das ist ja erstaunlich, dass man in jedem Kaff in Frankreich, egal wie entlegen, plötzlich ist man vor einer Kneipe, da gibt es ein gutes Essen und einen guten Wein. So. Und da gibt es Menschen, so, die kommen da zusammen. Und die Kneipenkultur leidet total in Frankreich, weil Dörfer ja auch aussterben dort und weil das auch nicht mehr so einfach ist und weil auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die sich verschlechtert hat, auch die Wirte das nicht mehr oft tragen können. Und dann gab es irgendwie die Debatte darüber, ob der Staat dann nicht eingreift, um diese Kneipen zu subventionieren. Mhm. Ja, also, und ich dachte, genial, weil natürlich, es geht genau darum. Es geht ja darum, dass man, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen Ort zu haben, der nah ist in ihrem Lebensraum, den sie einfach aufsuchen können, wenn sie nicht einsam sein wollen. Weil sie wissen, da ist immer einer. So wie wir als Teenager immer wussten, an dem Stromkasten, wenn du da sitzt, spätestens nach 20 Minuten kommt einer vorbei, den du kennst.
Ja, voll.
Und das hat uns doch ausgemacht. Also das Wichtigste war ja für uns als junge Menschen, ständig Leute zu treffen, unsere Leute zu treffen. Und das löst sich irgendwann ein bisschen auf, wenn man viel dann später arbeiten muss und Dinge managen muss. Aber später dann im Leben, wenn man wieder Zeit hat, braucht man das und das ist nicht da. So. Und warum wir, obwohl wir alles so gut irgendwie vorausschauend versuchen zu planen und zu denken, in dem Bereich so schlecht sind. Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann es als Integrationsbeauftragte alleine auch nicht gewuppt bekommen. Aber ich habe immer so Utopien im Kopf und denk mir, boah, stell dir vor, wir hätten jetzt den Gemeinschaftsgarten dort, der wäre dann für alle, die da sind, ganz unproblematisch und die können da so ihr Ding machen und da schmeißt man halt nur so eine Anschubfinanzierung rein. Oder wir hätten, würden versuchen, in der Ecke den Laden doch nochmal aufzumöbeln, damit da eben die Leute zusammenkommen können und dass wir es vielleicht als Verantwortliche auch politisch oder Verwaltungsverantwortliche versuchen, schön zu gestalten, damit es ein Ort wird, der sichtbar wird für Menschen, den sie gerne aufsuchen wollen, mit draußen und drinnen und so. Sowas ist halt, ich glaube, das sind einfache Methoden. Und da, wo Menschen zusammenkommen, entstehen Dinge und da wird einander geholfen und da begegnet man einander. Und da schafft man dann auch sowas wie Vertrauensgefühl, Heimatgefühl, Identitätsfindung, Stiftung. Also da ist es einfach gut, wenn Menschen so. Menschen brauchen Menschen. So, ja.
Ich musste gerade dran denken, weil du es erzählt hast, ich kenne es aus Spanien oder auch Italien,
ja,
dass du ganz preiswerte Mittagsangebote in den Restaurants hast. Und ich rede nicht von dem Mittagsangebot, wie wir es hier in Berlin haben, für die arbeitenden Menschen, sondern du bist da und denkst, Mann, das ist aber echt günstig. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, weshalb das so ist. Das ist, damit die alten Menschen sich das leisten können. Und damit sie eine soziale Teilhabe haben. Damit sie auch die Möglichkeit haben, rauszugehen und da andere zu kommen, Tischnachbarn zu haben oder auch gemeinsam am Tisch zu sitzen und das überhaupt bezahlen zu können, obwohl man natürlich im Alter dann weniger finanzielle Mittel hat.
Also das war früher in der Türkei tatsächlich auch so, dass man ein günstiges Mittagessen kriegen konnte. Und vor allem ist es in der Türkei immer noch so, wenn ich mich nicht irre, ich will da auch nichts Falsches sagen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel für Menschen, die im Rentenalter sind, alle kostenlos sind. Also so war es zumindest. Und ich finde, mit all diesen Dingen, also kann man Möglichkeiten schaffen, wo ältere Menschen auch das Gefühl haben, sie werden jetzt für ihr Alter auch belohnt für etwas, also dass sie eben wirklich tatsächlich davon profitieren, dass sie, das wäre so eine tolle Sache. Also stell dir vor, es gäbe die Möglichkeit bei uns, dass ältere Menschen ein sehr günstiges oder auch kostenloses Mittagessen bekommen können. Es gibt ja Vereine und Organisationen, die das machen in ihren Nachbarschaften. Es gibt ja so Nachbarschaftstreffs, wo das total angenommen wird. Man weiß, dass das funktionieren kann. Ja, das sind natürlich einfache, sehr, sehr einfache Methoden, um Menschen zu ermöglichen, teilzuhaben an einem öffentlichen, an einem gesellschaftlichen Leben, damit sie nicht alleine in ihren Wohnungen sitzen, bis sie sterben.
Ja, das mit der Mobilität finde ich einen ganz wichtigen Faktor.
Total.
Was du sagst, eine öffentliche Verkehrsmittel. Jetzt, also ich glaube, in jeder zweiten Folge ungefähr sitzen wir hier und stellen fest, wow, die größten Impulse, die besten Einrichtungen passieren eigentlich aus der Zivilgesellschaft heraus.
Stimmt.
Das sind alles Menschen, die sehen diese Dinge und stellen dann was auf die Beine, was der Gesellschaft zugute kommt. Jetzt bist du eine Person, die auch Einblick hat in die politischen Prozesse. Warum ist denn das so? Scheitert es am Ende dann immer am Geld? Weil so oder fehlt der Blick auf diese Dinge? Weil, als du es gerade gesagt hast, dachte ich so, wir diskutieren die ganze Zeit über über 0,1% mehr Rentenerhöhung oder nicht. Das ist ja nicht das Einzige, das Geld. Oder anders gesagt, es ist halt ja auch ein Geld wert, wenn ich sage, ihr könnt umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. So, das ist ja auch eine Entlastung und eine Bereicherung. Gleichzeitig, stattdessen hängen wir immer an dem Geld. Was ist da? Fehlt der Blick oder fehlt das Geld?
Ich glaube, es geht darum, einen Schwerpunkt zu setzen. Und es ist auch immer wieder viel Geld da und trotzdem fehlt Geld. Das heißt, es kommt darauf an, wo und wie das Geld verteilt wird. Und wir müssen auch so ehrlich sein und sagen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vergleichen mit anderen europäischen Ländern, dann haben wir schon einen relativ hohen Standard an Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das heißt, wir haben eine sehr breite Vereinslandschaft, die sich engagiert. Wir haben viele Angebote. Es gibt wirklich unzählige Angebote, auch für ältere Menschen. Die Frage ist allerdings, was ist eigentlich unsere Ausrichtung? Ich habe gemerkt in meiner Arbeit in Neukölln, wenn ich zum Beispiel ganz konkret einen Projektantrag zur Antisemitismusprävention ja in einem unserer Kieze zum Beispiel, dann ist das, wenn du ein politisches Thema hast, was gerade besonders wichtig ist, weil da sehr viel passiert und weil es einfach auch ein brennendes Thema ist, dann gibt es da so Möglichkeiten, wenn man eben sehr zielgerichtet diesen Präventionsauftrag in seinen Projektantrag auch wirklich gut vermittelt, dass man eine Förderung bekommt, zum Beispiel zur Antisemitismusbekämpfung. Wenn man jetzt aber ein kleiner Verein ist, der in einer Seitenstraße in Neukölln seit vielen Jahren gerade mal so mit öffentlichen Mitteln schafft, die Hälfte der Miete zu organisieren und gleichzeitig aber mit viel Ehrenamt und Engagement da einen Laden aufrecht hält, wo viele Menschen von profitieren, dann ist es total schwierig, einen passgenauen Projektantrag zu bekommen. Weil wenn du einfach jetzt sagst, ich bin jetzt hier so ein kleiner Laden und ich bin offen für die gesamte Nachbarschaft und wir bieten an Backgammon-Tage und eine niedrigschwellige Sozialberatung und dies und das, dann bist du halt so ein Gemischtwarenladen, der keine harte, konkrete politische Ausrichtung hat. Und eigentlich machst du Antisemitismusprävention, weil du das Thema nämlich natürlich auch mitnehmen musst, wenn es in deinem Kiez hochkommt. So.
Ja.
Aber es gibt nicht den Sinn dafür zu erkennen, dass diese zivilgesellschaftlichen Gemischwarenläden, dass sie eigentlich ganz, ganz wichtige Orte sind für die Menschen, die dort leben.
Mhm.
Und dass es vielleicht etwas braucht wie so eine sehr konkret ausgerichtete Fördermöglichkeit von Orten, wo Menschen einander begegnen, ja, die vielleicht erstmal gar nicht thematisch komplett ausgerichtet sind und ausgesteuert sind, sondern einfach nur sich zum Ziel gesetzt haben, das ist ein Ort, wo du hinkommen kannst, hier gibt's ab und zu mal eine Suppe umsonst und einen Tee gibt's immer umsonst und wir machen das aber so professionell, dass da wenigstens einer ist, der den Hut auf hat, damit es funktioniert. So, ja. Also es gibt das, ja, es gibt das auch wirklich und es läuft gut. Wir haben das zum Beispiel bei uns in der Heideck-Siedlung. Ja, da haben wir das seit vielen Jahren. Das ist ja auch ein sogenannter sozial belasteter Kiez. Und Ines Müller heißt die Frau, die das seit 20 Jahren da macht. Das kann man sich mal angucken gehen, wie das gut funktioniert. Wo Menschen wirklich zusammenkommen aus unterschiedlichsten Kulturen und unterschiedlichen Sprachen, auch unterschiedliche Einwanderungsgeschichten haben. Leute vor 2 Jahren eingewandert, Leute vor 40 Jahren eingewandert. Und das ist so ein Ort. Ja, das merkt man auch sofort, wenn man da hinkommt. Ja, dann gibt es da manchmal Situationen, da ist eine große Tafel aufgebaut, ja, auf einem dieser Heidecke, ja, mitten in so in dieser Betonlandschaft. Und dann siehst du, da haben sie aber schön Blümchen gepflanzt, damit es schicker ist. Und man sieht die Menschen dann miteinander und man merkt, dass es genau so, wie es sein muss. Ja.
Mhm.
Das braucht man aber halt viel mehr, ja, mit so einer Ausrichtung. Und das, was viele, ich sag mal, kulturelle Herkunftsvereine und Organisationen gemacht haben über Jahrzehnte, ist, dass sie vor allem diesen einen Herkunftsort so ein bisschen stilisiert haben in ihrer Vereinsstruktur und dann das nicht so unbedingt geöffnet haben für alle.
Mhm.
Ja, das gibt's ja auch, ja, dass man dann sagt, ich schaffe einen Ort für die Leute aus der und der Region in der Türkei oder
okay.
Ja, und dann merkst du, das war ein guter Ansatz irgendwann mal vielleicht in den 80ern vielleicht, aber hey Leute, aber ihr seid in Berlin so schön und gut, aber öffnet euch doch so.
Mhm.
Vielleicht wär's toll, wenn man so mal irgendwann auf die Idee kommt und sagt, eigentlich, wir wollen Sprache und Kultur und Herkunft alles klar pflegen, aber eigentlich wollen wir uns auch öffnen für andere hier bei uns im Kiez, ne? So. Und da merke ich als Integrationsbeauftragte, also richtig spannend und richtig toll finde ich eigentlich die zivilgesellschaftlichen Projekte, die offen sind für vieles. So, ja.
Offen für vieles meinst du auch in Bezug auf sowohl Menschen mit Migrationsgeschichte als auch ohne Migrationsgeschichte,
ja,
aus unterschiedlichen Alters, ja, ja, über alle Grenzen, ja, sozusagen, oder vermeintlichen Grenzen hinweg.
Ja, also weil natürlich kann man sich sagen, ich versuche mein Dorf in Berlin aufrechtzuerhalten, mein Dorf aus wo auch immer, ja, her. Also mein nicht deutsches Dorf in Deutschland aufrechtzuerhalten. Das kann man, aber das funktioniert nur für eine bestimmte Zeit. Und ich glaube, also schmerzhaft es für den einen oder anderen klingen mag, es geht nicht anders, als sich zu öffnen und zu gucken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo kommen wir auch zusammen miteinander. Mein Wunsch ist oder mein Traum ist, dass man zunehmend lernt, wir sind eine Gesellschaft und wir haben ganz viele Unterschiede und jeder kann so sein, wie er will und so sprechen, wie er will, so aussehen, wie er will und an das glauben, was er möchte oder nicht glauben. Aber dass wir ein Gefühl dafür bekommen, aber wir sind ja eine Gesellschaft. Wir sind Nachbarn, wir sind Freunde, wir sind aufeinander angewiesen als Menschen. Wir sollten mehr miteinander zu tun haben. Das ist so meine Wunschvorstellung. Deswegen, ich bin auch immer der Typ, wenn ich irgendwie umgezogen bin oder irgendwo hingezogen bin, mir sind meine Nachbarn total wichtig. Also ich bestehe so richtig auf nachbarschaftliche Kontakte und überall, wo ich merke, die Leute wollen es nicht, respektiere ich das natürlich. Aber ich finde das schade, weil ich glaube, das braucht es einfach, um auch später mal, um sich auch nicht einsam zu fühlen. Also um jemanden zu haben, auf den man sich auch mal verlassen kann, wenn man jemanden braucht.
Ja. Ja, total. Also ich glaube, das ist das, genau das, was du ansprichst, also die Überschneidung in Lebensgeschichten viel, viel größer sind, als wir das oft sehen und erkennen. Also was mir auffällt, zum Beispiel bei Menschen mit Migrationsgeschichte, dass trotz natürlich der Individualität, jede Person hat ihre individuelle Geschichte, aber wie viele Faktoren es gibt, die sich dann trotzdem so sehr ähneln, also wenn man sich die Lebensgeschichten anhört, das ist dann halt eben das Ankommen einer anderen Kultur. Von den Eltern der Anspruch so, hey, du musst doppelt so gut sein als alle anderen, damit du es hier schaffst, mit deinem Namen, mit deiner Geschichte und so weiter. Der Druck, der daraus entsteht, das ist schon mal, glaube ich, was ganz Großes, Verbindendes. Und ich würde sogar noch weitergehen, weil halt eben dieses Multifaktorelle, also da spielt Klassismus mit rein. Und was dann wieder auch eine Riesenbrücke schlägt zu Menschen ohne Migrationsgeschichte. Es gibt ganz viele Dinge, die übergreifend alle kennen.
Genau.
So, und die ganz viele, und ganz ehrlich, eventuell, oder ich weiß es sogar, mein Sohn ist der Erste in unserer Familie, der studiert. Ist mir irgendwann mal bewusst geworden. So, weißt du, was ja auch so, Mensch, bei uns hat nie jemand studiert. Das ist, das kenne ich auch, dieses Thema. Und das herauszuarbeiten, die Gemeinsamkeiten, finde ich einen super schönen Ansatz. Zu sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot am Ende.
Ja, und da hast du den wichtigsten Punkt angesprochen, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Für mich ist auch Heimat soziale Herkunft tatsächlich. Das ist, also es ist fast schon auch ein nicht veränderbarer Faktor meines Heimatgefühls, weil ich bin ja in einem Arbeiterviertel aufgewachsen, auch mit einer steigenden Erwerbslosenquote dann später im Laufe meiner Jugend, wo ich bei Freunden festgestellt habe, dass dann Eltern eben gar nicht arbeiten. Das waren aber größtenteils tatsächlich die Einwandererkinder kamen aus Arbeiterhaushalten. Und das hat sich dann über die Jahre verändert. Und während wir aber halt im Rollbergviertel sehr viele deutsche Familien ohne Zuwanderungsgeschichte hatten, die ja über Generationen in Hartz-IV-Haushalten lebten oder damals Sozialhilfe. Aber wir hatten alle relativ was gemeinsam. Wir kamen alle nicht aus Akademikerhaushalten. Wir waren entweder Arbeiterkinder oder eben Kinder aus sozial bedürftigen Haushalten. Das hat uns sehr, sehr gleich gemacht. Und das hat unser Gemeinschafts- oder Zugehörigkeitsgefühl auch verdammt ausgemacht. Ja? So, wir haben schon sofort gerochen, wenn man irgendwo anders war, wenn man mal einen Schulausflug nach Schlachtensee gemacht hat oder so und dann auf eine andere Gruppe getroffen ist von Jugendlichen, die anders gekleidet, anders in ihrer Art, anders in ihrer Erscheinung. Wir haben das sofort, wie Hunde, haben wir sofort gemerkt, die gehören nicht zu unserer Mannschaft, ja. Und das habe ich bei meinen Eltern gelernt. Meine Eltern waren halt immer harte Arbeiter, so zuerst als Bauern. Meine Eltern haben als Kinder angefangen, in der Landwirtschaft zu helfen. Meine Mutter ist Analphabetin. Mein Vater hat Lesen und Schreiben gelernt, dann ganz wenig nur, weil es keine Schulen gab in den Bergen. Und am Ende des Tages waren sie total solidarisch mit der Arbeiterklasse in Neukölln. Das war völlig egal, wo die Leute herkamen. Das waren halt deutsche Kollegen und Kollegen aus Ex-Jugoslawien. Und man hatte was gemeinsam so. Das hat mich auch geprägt. Also da habe ich auch gesehen, ach guck mal, das macht uns aus. Wir haben was gemeinsam. Wir gehören zu denen da unten so. Wir sind nicht ganz da oben. Ja? Also das merkt man dann irgendwann. Und das ist auch für Menschen mit Migrationsgeschichte auf jeden Fall immer eine Möglichkeit gewesen, zu gucken, inwieweit kann ich mich mit meinen Nachbarn identifizieren, auch wenn sie nicht meine Herkunftssprache sprechen. Ja, ich glaube, es braucht diese Öffnung sowieso immer von allen Seiten, um Gemeinsamkeiten zu finden. Aber soziale Herkunft ist auf jeden Fall etwas, was einen prägt und etwas, was auch einen daran hindert, aus gewissen, ich sag mal, Milieus auszubrechen. Ja, auszubrechen, auch wirklich teilzuhaben an einer Gesellschaft in Gänze. Das ist etwas auch, was auch vor allem sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte natürlich prägt. Ja. Mhm. Und dann bist du wieder ganz schnell bei Herkunft, Heimat und all dem, weil wie viel Heimat kann dir ein Land sein, in dem du dich nicht wiederfindest in Literatur, Kunst und Kultur? Und dann geht es immer so weiter. Ne? Also so, ich glaube, es braucht diese Durchlässigkeit.
Ja.
Unbedingt, um sich auch viel mehr miteinander zu vermischen. Ja, so. Und es gibt so Momente, wo ich dann, die mich zum Beispiel so mit Freude und auch Stolz erfüllt haben, wo ich gemerkt habe, und ich kenne das eigentlich nicht, sowas wie so ein Stolz auf dem Land oder ich bin sehr stolz auf unsere Grundrechte in diesem Land, ja. Und ich finde unser Land wunderbar und so. Aber wenn ich dann zum Beispiel mal irgendwann auf einem Sezen Aksu Konzert war und ich gemerkt habe, oh, es gibt in Deutschland ein Bewusstsein dafür, dass das unsere große Diva ist, dann hat mich das irgendwie komischerweise mit sowas wie Stolz und besonderer Freude erfüllt, ja. Und da habe ich auch für mich festgestellt, als ich anfing zu schreiben, habe ich gemerkt, ich möchte unbedingt, dass die Geschichte meiner Familie, meiner Herkunft, dass es auch ein Teil wird dieser Geschichte dieses Landes. So, ich glaube, man muss sich wiederfinden in einer ganzen Bandbreite, ja.
Absolut. Siehst du es auch so, oder ist es nur meine trügerische Wahrnehmung, dass sich da in den letzten Jahren viel getan hat? Also ich habe so das Gefühl, es gibt ein neues Selbstbewusstsein von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Total,
sich eben mitzuteilen, Bücher zu schreiben, Filme dazu zu machen und zu sagen, ey, hier sind wir. Und ihr müsst es jetzt irgendwie auch mal hören, lesen und wir bringen uns ein und in die Erzählung. Und das empfinde ich als total erfrischend und als sowas von überfällig.
Ja, das gibt's auch schon lange mittlerweile, habe ich das Gefühl. Und für mich war das immer auch so, es war auf der einen Seite eine Freude, auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen die Frage nach, will ich jetzt wirklich immer nur über Migration, Herkunft und all das? Ist das mein Thema? Ich habe aber schnell festgestellt, ich mache wirklich nur Dinge, die mich ernsthaft interessieren. Also ich würde es auch gar nicht machen, wenn es mich nicht umtreibt. Und meine ganze journalistische Arbeit war ja immer sehr viel auch der Blick auch auf Schwierigkeiten und Probleme einer Einwanderungsgesellschaft. Ich habe ja sehr viel zum Thema Islamismus gearbeitet. Das habe ich sehr gerne gemacht, weil es mich auch bis heute umtreibt, weil es ein wichtiges Thema ist auch für demokratiegefährdende Prozesse und gesellschaftliche Entwicklungen. Und ich habe aber auch gemerkt, jetzt ist auch bei mir so eine Phase, wo ich sage, mich interessiert aber viel mehr in meinem Land hier. Ich habe jetzt mich auseinandergesetzt mit dem Leben eines Shoah-Überlebenden für einen Film, für ZDF.
Und ich habe auch gar keine Lust, immer nur jetzt das Migrationsthema für mich zu machen. Aber ich beobachte das genauso wie du, dass es jetzt so eine Bandbreite an Stimmen gibt von Menschen mit Migrationsgeschichte, die in politisch verschiedene Richtungen gehen auch, ja. Und das finde ich gut, weil das ist so, wenn ich nach Amerika gucke und worum ich die Amerikaner immer beneidet habe, aber das war auch aus der Distanz romantisch verklärt, dieses Wir-Gefühl, wir Amerikaner und ja. Und was ich in Frankreich auch immer wieder erlebt habe, das ist für die Menschen selbstverständlich, Franzosen zu sein und trotzdem in ihrer ganzen Vielfalt zu leben, mit ihren ganzen Andersartigkeiten. Und das sehe ich bei uns zunehmend auch. Und ich habe immer das Gefühl, wir können das sogar noch viel besser machen als die anderen. Wir sind halt, das ist so schön in Deutschland, dass man diese kritische Diskurskultur hat, die so offen ist. Ja, wir haben eine wunderbare Presselandschaft. Alle Leute meckern immer und sagen, ah, das ist ganz schlimm, das ist nur links oder das ist nur rechts. Und ich sage immer, nee, Moment, Leute, das ist so rechts, links und dazwischen sind ganz viele Töne bei uns. Es gibt es alles. Jeder kann seine Meinung äußern. Ja, es kommt an. Und alle anderen, die das Gegenteil behaupten, haben sich verrannt, weil wir sind eine total offene Gesellschaft. Wir sind eine richtig, richtig tolle Gesellschaft. Und mit all unseren komplexen Problemlagen, die wir haben, sind wir in Deutschland Menschen, die sich damit offen auseinandersetzen. Das finde ich super gut. Ja.
Total. Also es gibt, ich muss gestehen, es gibt so Momente, wo ich auch sage, oh Mann, ey, wir kommen nie ins Machen, weil wir immer alles vorher schon zerredet haben. So, aber du hast total recht. Es ist der Austausch ist natürlich immens wichtig und keine Selbstverständlichkeit und lieber Dinge nochmal 10-mal irgendwie halt von allen Seiten beleuchten, wenn es dann alle Seiten auch wirklich sind, als zu wenig. Das stimmt. Du hast gerade was angesprochen, was meine nächste Frage gewesen wäre, nämlich kann es nicht auch Hölle nerven, wie so eine Selbstverpflichtung, sich dieses Themas anzunehmen, was Teil deines Lebens ist. Also ich hatte vor vielen Jahren hatte ich ein Klassentreffen und ich hatte früher in meiner Klasse hatte ich zwei Mitschülerinnen, die, ich weiß gar nicht, ob sie türkischstämmig, sie waren türkeistämmig, das weiß ich, und die berichtet haben, dass ihr gesamtes Arbeitsleben von ihrer Herkunft geprägt war. Das heißt, er hat die Finanzprodukte für ein Bankunternehmen entwickelt, was sich explizit an Menschen mit Migrationsgeschichte gerichtet hat. Und sie hat in der Verwaltung gearbeitet und war zuständig für Projekte, für Integrationsprojekte. Das heißt, all ihr Leben war immer davon geprägt, von ihrem Namen, von ihrer Herkunft. Und sie haben gesagt, so, eigentlich würde ich gerne mal einen Job machen, der damit nichts zu tun hat. Ich bin ja so viel mehr als meine Herkunft.
Haben die das gesagt?
Das haben die gesagt, ja. Und ich kann das nachvollziehen. Also, weil ich bin ja auch mehr als Mann. Ich bin mehr als meine soziale Herkunft. Ich bin mehr als, weißt du, also wenn jetzt irgendwie alle Erwartungen, die an mich gerichtet werden, sich immer darauf irgendwie auf einen Aspekt meines Daseins fokussieren, nervt es nicht auch?
Ich habe mich gefragt, warum haben sie es dann nicht gemacht?
Ich glaube, also sicherlich auch ein bisschen Bequemlichkeit, also weil das am besten funktioniert hat. So. Guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ja, super, Sie können bei uns die Finanzprodukte entwickeln, die sich an Ihre Leute richten. Mm. Ja, das ist ja dann nicht irgendwie so, ach, Sie meinen an alle?
Ja, also ich muss gestehen, beim Journalismus war das so für mich. Natürlich wurden auf mich da Erwartungen projiziert, von denen ich profitiert habe. Also ich hatte viele Kollegen, die lange dachten, ich spreche fließend Arabisch. Okay. Und das war mein Glück, weil so konnte ich dann natürlich auch Filme machen und Recherchen machen und Dinge umsetzen, weil man halt voll auf mich gesetzt hat. Und ich natürlich auch davon profitiert habe, dass man dachte, ich sei vermeintlich die Frau, die irgendwie sich da komplett 100.000-prozentig am allerbesten auskennt. Und ich hatte auch Situationen, wo, wenn ich dann mal was machen wollte über die Menschenrechtssituation in Tibet, man schon gesagt hat, ah, da ist schon der andere Kollege dran und dann macht der das schon und so. Die Situation hatte ich als Journalistin tatsächlich und habe gemerkt, okay, Güna, der Hase läuft so, das ist ein Kampf, du musst dich da durchkämpfen, du musst einfach irgendwann in der Lage sein, dass du auch andere Dinge machst. Und gleichzeitig habe ich aber für mich festgestellt, dass ich die Themen, die ich gemacht habe, die man immer verbunden hat mit meiner Herkunft, die tatsächlich so gut wie nichts mit meiner Herkunft zu tun hatten, weil ich jetzt auch nicht auf einem akademischen Niveau Türkisch spreche und auch nie Islamwissenschaften studiert habe, um jetzt da. Trotzdem habe ich dann einfach Dinge umgesetzt, die mir Spaß gemacht haben. So, das war für mich eine Entscheidung. Ich hätte auch sagen können, nö, mache ich nicht. Und dann wäre ich vielleicht nicht in der super tollen Frontal 21-Redaktion gelandet. Ja, dann hätte ich vielleicht irgendwas anderes gemacht. Aber ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, ich werde immer nur reduziert auf meine Herkunft. Ich glaube, das kann man nur mit einem machen, wenn man es zulässt. Und ich bin überzeugt davon, in diesem Land ist das Einzige, was einen davon abhält, sich zu entwickeln, eine soziale Herkunft. Ja. Da bin ich absolut überzeugt von. Das heißt, wenn man einen gewissen Standard kennt und weiß, wie man sich in anderen Kreisen bewegen kann, dann kommt man sehr weit. Und wenn man das nicht mitbekommen hat, ist völlig egal, ob man Güna heißt oder Kevin heißt oder Chantal heißt oder Arzu, dann ist das schwierig. So. Und da ist dann, haben oft, kann man in letzter Zeit sehen, auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ein Kapital, aus dem sie schöpfen können, aus dem Kevin zum Beispiel nicht schöpfen kann. Weil man kann sagen, pass auf, ich bin Berlinerin, aber ich kann auch noch fließend Arabisch und ich kenne dies und das und jenes. Also das bereichert einen ja auch. Das heißt, ich sehe das immer so als ein Plus tatsächlich. Ja. Aber wenn man das als diskriminierend empfindet, zum Beispiel, wenn man danach gefragt wird, wo man herkommt, dann ist das eine Sache, die man mit sich selbst ausmachen muss, glaube ich. Weil es kommt immer darauf an, wer das an einen adressiert und wie, glaube ich. Und nicht, es geht nicht darum, reduziert zu werden auf etwas, sondern es geht darum, wie mit einem umgegangen wird, glaube ich.
Günther, ich verstehe jetzt, weshalb du Integrationsbeauftragte geworden bist.
Ach was.
Ja, wirklich. Das wäre eigentlich auch eine Frage gewesen, aber eigentlich hat unser Gespräch mir die Frage beantwortet, weil ich sehe, wie gut es dir gelingt, die positiven Aspekte herauszuarbeiten. Ich mag das total gerne.
Oh, das freut mich voll.
Ja, wirklich, es ist so toll. Ich verzweifle oft an Dingen, muss ich sagen, weil mir dann halt dieser Twist nicht gelingt, zu sagen, ja, aber guck mal, das hier steckt da ja noch drin und die Möglichkeit. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, wie schön, dass wir uns unterhalten haben.
Oh Mann, das gefällt mir jetzt auch zu hören, weil der Grund, warum ich Integrationsbeauftragte wurde, war ein ganz einfacher. Ich wollte in mein Dorf zurück, um da die starken, guten Leute zu fördern. Also das ist mein Ziel ist einfach, ich fühle mich sehr zu Hause hier in diesem Land und in dieser Stadt. Und ich finde es so ein großes, großes Geschenk, was meine Eltern mir ermöglicht haben, in einer freien Gesellschaft zu leben. Das ist so unglaublich groß. Das ist für mich das Allergrößte überhaupt. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich kenne es auch anders. Also ich kenne es auch anders aus persönlichen Betrachtungen und aus auch Erlebnissen und Erfahrungen, auch von Menschen, die mir nahe sind. Ich glaube, wir wissen immer gar nicht, was das eigentlich bedeutet, frei zu sein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, die Freiheit in meiner Gesellschaft, in meinem Land, es wird angegriffen von extremen Rechten, von Islamisten, von Menschen, die in den sozialen Medien Hass und Hetze schüren und von all dem, was uns umgibt, was gerade die Welt ins Wanken bringt, dann habe ich das Gefühl, ich will irgendwas machen. Und als Integrationsbeauftragte in Neukölln kann man aus dem Vollen schöpfen, weil hier, wo die vielen Probleme sind, die jeder kennt, gibt es so grandiose Menschen, die so unglaubliche Dinge und Ideen haben und umsetzen, dass es eigentlich wirklich, also es gibt eigentlich nichts Besseres, als jeden Tag die Möglichkeit zu haben, diesen Menschen zu begegnen und sie zusammenzubringen.
Super schön. Das ist wirklich was ich auch so oft sage. Warum gelingt es uns so wenig, Menschen nicht als Belastung zu sehen, sondern als Potenzial? Also das sind ja alles Menschen, die gerne da sein wollen, die gerne Dinge tun wollen, die gerne gestalten wollen, die gerne eine Gesellschaft irgendwie mittragen wollen. Und stattdessen erlebe ich es halt oft so, dass halt, dass es sich dann doch auch wieder in Zahlen ausdrückt und jetzt haben wir noch mehr Rentner, die kosten noch mehr Geld und jetzt haben wir noch mehr Leute, die zuwandern, die kosten ja irgendwie auch Geld und alles kostet mal Geld. Und ich denke so, ja, aber sollen alle guten Menschen sollen kommen. Also und,
genau,
und hier
du
sein
sagst
und sich wohlfühlen und weil daraus entsteht ja Neues und Gutes.
Ja, du sagst, alle guten Menschen sollen kommen, aber ich finde, das ist auch so die Einschränkung, die man sich erlauben darf, weil natürlich gibt es Menschen, die belastend sind, ja. Also keine Frage. Aber wie du schon sagst, also ich will meinen Fokus auf die richten, die uns gut tun und die einfach gute Ideen und gute Energien in dieses Land bringen und vor allem auch den Wunsch haben, Teil zu sein, von ein Teil dieser Gesellschaft zu sein oder zu werden. Und das macht riesen Spaß. Und da muss man, glaube ich, auch sich drauf konzentrieren und die stärken. Also es geht wirklich darum, es ist ja immer so im Leben. Es geht ja immer darum, in einer schwierigen Situation den Ausgang zu finden. Und für mich ist der Ausgang aus schwierigen Konfliktlagen die Solidarität von Menschen, die Gutes wollen und miteinander auch Gutes schaffen wollen, zusammen zu sein und zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, gerade jetzt, wo wir merken, wie sich Debatten extrem polarisieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir total Sorgen um mein Heimatland beim Erstarken der AfD. So. Und ich will wirklich, dass wir eine ganz, ganz wehrhafte, starke Demokratie sind und als Gesellschaft auch das Empfinden bekommen, diesen Demokratiepatriotismus mit all unserer Vielfalt wirklich so lebbar machen und auch artikulieren, dass wir wirklich politisch werden und dass wir das verhindern, dass da etwas über unseren Kopf wächst, was uns alles zerstören kann. So, das macht mir ganz große Angst. Ich hätte nie gedacht, vor 10 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich in so eine Situation komme. Und ich habe aber, auch da sage ich ganz ehrlich, den ganz festen Glauben daran, dass die allermeisten Menschen in meinem Land genauso ticken wie ich, wenn ich darüber rede. Und das ist meine große Hoffnung. Also ich glaube da fest dran. Auch bei den Prozentzahlen jetzt in den neuen Bundesländern zur AfD glaube ich trotzdem daran, dass die Mehrheit in Deutschland, und es ist ja immer auch noch so, dass wir da sehr klar einen Blick für haben, dass wir das nicht möchten.
Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in den gerade mal 61 Minuten und 40 Sekunden, gelingt es dir oder wird es dir gelingen, diese Angst in eine positive Kraft zu wandeln?
Ich hoffe.
Und ich nehme ein Beispiel daran. In Summe habe ich dann irgendwie auch eine Zuversicht in mir. Und mich bestärkt es wirklich daran, anders durch den Tag zu gehen und mit noch mehr, wie soll ich sagen, mit noch mehr Großherzigkeit mit anderen Menschen umzugehen. So, und zu sagen, so, ey, nee, das lasse ich mir nicht nehmen, ich lasse mir meine Freundlichkeit nicht nehmen, ich lasse mir nicht den positiven Blick auf andere Menschen nehmen, auch wenn sie sich vielleicht gerade jetzt nicht so benehmen, wie mir das gefällt. So, mir gibt es eher eine Energie. So, weil letztlich sind wir die Gesellschaft und nicht irgendjemand anders, der sagt, wie die Gesellschaft angeblich ist oder so. Günther, das war total erfrischend, es war wahnsinnig interessant, es hat mir große Freude gemacht.
Mir auch.
Ja, schön. Hast du uns ein Lied mitgebracht? Wir haben die Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify. Gibt es einen Song, den du da gerne raufpacken würdest, der dir was bedeutet? Ich musste vorhin so ein bisschen lachen, weil hättest du mich gefragt, nenn mir eine bekannte Sängerin aus der Türkei, hätte ich Sezen Aksu gesagt. Gibt es einen Song, der dir was bedeutet, wo du sagst, der gibt dir am Morgen Energie oder der lässt dich am Abend runterkommen? Oder?
Oh, es gibt so viele. Oh Mann, was mache ich denn da jetzt? Ah ja, ich glaube, ich nehme einen Song von Django Reinhardt. Nuage.
Was hat es denn mit dem auf sich?
Ich bin nämlich tatsächlich in Berlin-Neukölln ganz, ganz lange sozialisiert worden von meiner Berliner Sinti-Familie, Familie Franzen. Und die haben mich so geprägt, das hat sehr viel auch, also für mich ist auch Herkunft eben genau meine Sinti-Familie, Familie Franzen. Und da bin ich mit der Musik in Berührung gekommen und mit der Art und Weise, wie sie mit Kindern umgehen. Und das hat mir sehr gut das hat mir sehr viel mitgegeben. Da bin ich sehr dankbar. Und das Lied höre ich manchmal und erinnere mich an diese schöne Zeit.
Schön. Ah, Musik ist großartig. Musik ist Musik und Gerüche. Ich packe auch noch einen Song drauf. Louvre 47. Sagt er dir was?
Nee.
Louvre Frisi ist 4-7, Neuköllner Junge in Gropiusstadt aufgewachsen.
Ach doch, hat mir mein Sohn letztens erzählt. Okay. Ja, ja, ja.
Ich liebe ihn. Wir hatten ihn neulich im Gespräch, in einem Videoformat, was wir machen, bei Laut gedacht. Und er hat gerade ein neues Album. Depression mit Mehrblick heißt es.
Wow.
Genau. Und genau davon den Opening Track Genug ist nie genug. Und der ist für mich wirklich so ein Poet der Straße. Und das, was Rap im allerbesten Sinne sein sollte, Lebensrealitäten erzählen und berichten. Und ich denke manchmal, ich würde mir wünschen, dass Politiker, Politikerinnen, weißt du, die Bild-Zeitung gehört zur Pflichtlektüre, weil sie vermeintlich die Stimme des Volkes ist. Ich würde mir wünschen, dass ein Deutschrap-Album pro Woche zur Pflichtlektüre gehört, um einfach mal andere Welten zu hören und es zu verstehen.
Ja, und ich merke, ich hätte auf meinen Sohn hören sollen. Immer, da musst du mal reinhören, habe ich noch gar nicht gemacht.
Wirklich großartige Texte. Er ist so ein, und er ist echt so ein guter Typ. Ich liebe ihn. So sieht's aus.
Wir setzen uns dafür ein, dass das zur Pflicht wird für Politiker, dass sie in Alben reinhören. Einmal pro Woche.
Oder? Ich meine, einfach mal setzt euch hin, hört dieses Album eins pro Woche. Ich kuratiere euch das gerne. Irgendwie dann weitet das mal so ein bisschen mehr den Blick für die Gesellschaft, würde ich sagen.
Das ist eine wunderbare Idee.
Gut, wir gucken mal, wie wir das in die Realität umsetzen. Günther, uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.